NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Charlie Hübner. In vielen Genres und Gewerken inzwischen zu Hause. Nicht nur auf der Bühne und vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera und in der Schreibstube. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo. Guten Tag. Danke für die Einladung.
Täuscht der Eindruck? Oder suchen Sie seit dem Abschied vom Rostocker Polizeiruf, also von Sascha Bukow, gezielt nach mehr Abwechslung in der künstlerischen Arbeit? Also Sie spielen ja immer noch, führen aber auch Regie, schreiben Bücher, machen Projekte mit dem Ensemble Resonanz, haben mit Karen Mioska die Jahrestage von Uwe Jonsson eingelesen.
Na, es ergibt sich immer so, viele Sachen kommen von außen oder als Spiegel, so hast du nicht mal Lust, sowas zu machen, irgendwie habe ich das Gefühl, du könntest und so. Und dann bin ich als Persönlichkeit, das war ja einer der Gründe, um aus diesen tollen schauspielerischen Strukturen, in denen ich zuvor unterwegs war, rauszugehen, weil man ja auch nicht jünger wird, dachte ich, ich gucke mir das alles mal an, habe mir so 5 Jahre dafür gegeben. Erstmal und habe unglaublich viel Freude dadurch in der Arbeit. Stoß auf ganz viel. Man lernt sich ja als sozusagen im künstlerischen Tun dann auch anders kennen. Und da ich immer denke, man hat eh nichts zu verlieren, mache ich das dann immer einfach.
Das heißt, ist ein ganz guter Weg, aber ich stelle es mir jetzt nicht so ganz leicht vor, mit diesen vielen verschiedenen Bällen zu jonglieren, oder?
Das ist letztlich eine Aufgabe der Kalender, die da so auf dem Küchentisch liegen zu Hause und die da bei der Agentur, also beim Management liegen. Aber das machen wir mit der Agentur schon seit 20 Jahren so und zu Hause, wir können das jetzt auch schon seit 13 Jahren. Als erstes werden immer die Ferien geguckt, wo sind die Ferien fürs Kind, dann wo wollen wir Urlaub machen und wenn das steht, dann wird geguckt, was die Musts sind, also wo sind die festen Verabredungen mit dem Theater. Und dann wird alles andere reingehängt, wie so am Weihnachtsbaum.
Das heißt, es gibt so einen Familienplaner?
Ja, müssen wir haben. Sonst hat man ja kein Familienleben. Und das ist ja schon das Wichtigste.
Das Projekt mit dem Ensemble Resonanz habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Mercy Seat mit Musik aus der Winterreise von Schubert und Nick Cave. War gerade auch wieder zu erleben am Hamburger Schauspielhaus. Für unsere Sendung haben Sie sich den dritten Satz aus Schuberts Streichquartett Der Tod und das Mädchen gewünscht. Warum das?
Uwe Jonsson kriegte in Köln den Literaturpreis, ich glaube 83, also ich glaube ein halbes Jahr vor seinem Tod. Und er durfte da was zusammenstellen an musikalischen Wünschen und er hat sich Der Tod und das Mädchen gewünscht und das Katzenduett. Und da dachte ich, das ist also irgendwie eine Lieblingsmusik von Uwe Jonsson gewesen, der Schriftsteller, um den es ja auch noch gehen wird heute. Und dachte ich, ist doch super, dann machen wir einfach mal Uwe Jonssons Lieblingsmusik an.
Thank you. Kultur à la carte mit dem dritten Satz aus Der Tod und das Mädchen von Schubert und Charlie Hübner. Sie haben gerade so schön gesagt, man hat das so oft schon gehört und man kriegt es doch nie ganz entziffert. Ist das was, was Sie als Künstler auch einfach so triggert, was Sie total reizt?
Na, nicht mit dem Angang sozusagen, aber die Phänomene, die das Leben so liefert, permanent. Der Spaß des Spielens oder des Untersuchens oder auch Agierens in der Kunst ist eben, wo ist etwas flach, also wo bleibt es eine eindeutige Information und hat dadurch, ich sage jetzt mal das miese Wort, Sexappeal, hat kein Sexappeal. Also wo ist einfach eine graue Wand und ab wann ist eine graue Wand eine sexy graue Wand? So. Und bei Schubert finde ich jetzt auch gerade bei dem Projekt Mercy Seat Winterreise mit dem Ensemble Resonanz, dass selbst als es dann in diese Phase ging, für mich als Laie, Schubert-Laie, diese Töne wirklich irgendwie zu begreifen und zu erkennen, auch in ihrer tonalen Abfolge und Setzung mit drei Bs und vier Kreuzen und was Schubert da alles einzimmert, um diesen psychologischen inneren Emotionsverlauf zu formalisieren, dass selbst wenn man es jetzt verstanden hat und weiß, was man zu tun hat mit Gesang und Acting, immer die Welt, die dahinter steht, viel größer ist, viel tiefer und undurchdringlicher als das, was man rausgefunden hat. Und das ist eigentlich wie im Leben. Es gibt ja in der Wissenschaft, in der Neurologie diese These, 12% kapieren wir irgendwie von dem, was wir in uns tragen und den Rest nicht. Das ist irgendwie unterbewusst. Und ich stelle mir immer so einen riesen Ozean vor, der so trübe vor sich her schwimmt und alles weiß. Und so ist das eben mit Schubert, so ist das mit Cave, so ist das mit allem, was einem begegnet. Und alles, was man konsumieren kann, rezipieren kann, ist eigentlich immer nur wirklich die Spitze eines Eisberges oder sozusagen die oberste trübe Tasse in einem tiefen Ozean.
Ist das nicht irgendwo auch total frustrierend?
Nee, also ich finde es super. Vielleicht liegt es an dieser Metal-Sozialisation, dass man ganz früh den Raum dahinter immer mehr spürte als das, was vorne passiert in der Musik. Für mich ist das letztlich das Sinnbild dessen, was unser Leben ausmacht. Also diese totale Klarheit und Durchleuchtung, die man sicher herbeisinnt, das geht ja einfach auch gar nicht aufgrund dieser Struktur des Gehirns. Ich hatte jetzt in Late Night Hamlet dieses Theaterstück von Recklinghausen gemacht, dann gibt es diesen Satz, das ist natürlich nur so groß wie zwei Handschalen, aber für sich genommen ist es gigantisch groß und ist doch klar, dass wir das alles gar nicht begreifen können. Ich bin ja froh, wenn ich weiß, dass das ein Mikrofon ist und dass irgendwer gesagt hat, das soll so heißen.
Ich bin auch schon mal froh, dass Sie das wissen und dann auch da reinsprechen. Late Night Hamlet, eine Produktion von den Ruhrfestspielen in Recklinghausen und auch dem Schauspiel aus Hamburg, wird in der nächsten Spielzeit da auch zu sehen sein. Darüber können wir später vielleicht noch sprechen. Ich würde jetzt gerne auf Uwe Jonsson kommen, weil Sie ja gerade schon gesagt haben, Sie haben sich diese Musik gewünscht, in erster Linie wegen Uwe Jonsson, mit dem Sie sich ja intensiv beschäftigt haben, nicht nur durch das Einlesen des Hörbuches zu den Jahrestagen, sondern Sie haben auch ein Büchlein dazu geschrieben, Wenn du wüsstest, was ich weiß. Und das passt eigentlich auch in gewisser Weise zu dem, dass der Sie so interessiert, was Sie gerade über Schubert gesagt haben, dass es nicht ganz leicht zu entziffern ist, oder?
Ja, es ist, Uwe Jonsson hat das in einem Gespräch mit seiner amerikanischen Verlegerin gesagt. Sie hat ihm eine relativ private Frage gestellt. Es ging um Gesundheit und so weiter. Und die Antwort war, wenn du wüsstest, was ich weiß. Also sozusagen, du hast irgendwas rausgefunden und man kennt ja auch diesen Satz, man darf nicht zu sehr ins Glas der Weisheit schauen, ansonsten wird die Welt danach dunkler und solche Sätze gibt es ja alles. Und da ist ja eine große Trübnis da drin in so einem Satz. So. Das andere ist aber, dass dieser Antrieb, das, was unser Leben ausmacht in einer Gesellschaft, das ist ja in unserem Schauspielerberuf das A und O. Warum agieren Menschen so, wie sie agieren in den großen alten Dramen, in den Dramen von heute? Ist das ja ein bisschen unsere Aufgabe in der Gesellschaft, wenn man es jetzt pathetisch beschreiben möchte, dass wir uns zur Verfügung stellen, einen Spiegel abzuliefern. Wenn wir mal unseren Narzissmus ein bisschen in den Griff kriegen, zu sagen, wir geben euch jetzt mal anderthalb oder zwei Stunden oder auch bei manch einem fünf mal die Gelegenheit reinzugucken in das Gewebe, wie ihr seid, wie wir alle sind. Und vielleicht haben zwei von 1200 auch Lust danach, dem Kind morgens doch guten Morgen zu sagen. Das ist der Spaß an der Kunst. Und das ist bei Uwe Jonsson eben, dieser junge Mann hat sehr früh im Laufe des Krieges als Teenager seinen Vater verloren. Die Kernstruktur war kaputt gemacht worden. Das ist kein Einzelfall, ist klar. Aber da ist bei dieser Person eben eingesetzt, herauszufinden, wieso gibt es etwas, was passiert. Also ich sitze in einem Studio und spreche in einem Mikrofon. Und warum wird beim Rausgehen schon gesagt, der hat die ganze Zeit nur aus dem Fenster geguckt? Und wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Aber jemand anderes sagt, warum auch immer, der hat nur aus dem Fenster geguckt, die ganze Zeit und ist ohne was zu sagen gegangen. Der hat irgendein Problem mit dem Sender. Und das beobachtete er, dass er etwas sieht, dass da Menschen auf dem Dorfplatz einfach als Leichen abgelegt worden. Und jemand anders hat gesagt, die sind schuld, weil die sind ganz doll krank. Und man hat aber gesehen, dass die erschossen worden sind. Und das war so ein Antrieb. Der trieb ihn immer weiter. Als Student dann mit der Universität in Rostock, dann mit dem ganzen Gebaren dieser jungen DDR-Regierung. Das blieb ihm immer fragwürdig. Und er hat die Literatur für sich gesehen als Recherchefeld, um eigentlich einen wahrhaftigen Moment zu finden. Ab wann ist ein Moment der Moment, der er war, und für immer auch bleiben soll in der Beschreibung. Und da bin ich irgendwie als ganz junger Mensch eingehakt. Die DDR ging gerade unter, meine Eltern waren völlig verwirrt. Wir hatten in der Familie einen totalen Riss, weil ich immer sagte, das ist doch super, jetzt können wir endlich wieder mit den Verwandten im Westen. Wir hatten gar keine, aber so präpotent großer Kopf, so mit großem Mund. Und die Eltern sahen einfach nur, wie ihre ganze Biografie sich auflöste. Die ganzen Feste, auf denen sie lebten und standen, verschwammen. Und aus diesem Dissens haben wir 10 Jahre gebraucht. Und in diesen Riss, da taucht so ein Autor auf, der sozusagen sich mit diesen Fragen sehr umständlich zum Teil, manchmal aber auch geradeaus befasst hat. Und das war irgendwie, wie ich würde sagen, wirklich eine Überführung, also auf so einer Hyperebene. Weil hätte ich jetzt jemand gesagt, wir suchen mal einen Autor für den Charlie, der ihm seine Fragen beantwortet, hätte mir niemand Uwe Jonsson gegeben, natürlich nicht. Dafür war das zu sehr Hochliteratur. Aber bei mir hat der ja gut funktioniert.
Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter rein in die Lesesituation. Aber vorher noch mal Musik aus den stillen Liedern, also dem Liederzyklus für Singstimme und Klavier von Valentin Silvestrov. Hören wir O traurig schöne Zeit, den Augen ein Gepränge. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass Sie sich den gewünscht haben.
Silvestrov berührt mich zutiefst. Ist ein ukrainischer Komponist. Und das ist eben ein Künstler, der zum Teil ja sehr einfache Melodien formuliert, aber eben auch da alles, was so vegetativ ist, an Empfindung, an Empathie, an Traurigkeit, dass der zur Traurigkeit stehen will als Künstler. Weil sein Leben lang er dieses sowjetisch-russisch-ukrainische Thema trägt als Künstler. Er lebt ja jetzt auch, glaube ich, in Deutschland seit dem Krieg. Und diese Traurigkeit, die man ja oft nicht beschreiben kann mit klaren Worten, das schafft er mit seiner Musik. Deswegen ist er so wichtig gerade, weil er uns etwas formuliert, was gerade wir hier im Westen, die wir da drauf gucken und darüber reden, was da hinten im Donbass passiert und in Kharkiv, wir eigentlich gar nicht mitreden können, weil wir sehen ja nur Bilder und kriegen irgendwelche geleakten Informationen, ist dann auf jeden Fall das eine emotionale Ergänzung zu dem, was da los ist.
Thank you.
Konstantin Krimmel, begleitet von Hélène Grimaud am Klavier. Mit O traurig schöne Zeit, den Augen ein Gepränge von Valentin Silvestrov. Und das hat Charlie Hübner gerade in eine ganz andere Zeit zurückversetzt. Ja, fernab des heute leider schon so lange andauernden Krieges.
Wir haben 1994 mit russischen Studenten ein Projekt entwickelt in Moskau und dann später auch in Potsdam und Berlin. Und immer wenn Silvestrov läuft, bin ich in diesen Februar-März-Wochen wieder da, wo wir da waren. Wir sind an einem dieser Tage von Moskau rausgefahren nach Sagorsk. Da ist so ein Kloster, so ein orthodoxes Kloster mit einer weißen Kirche, große goldene Kuppeln so. Und ich komme eben aus der ehemaligen DDR und bin komplett unkirchlich groß geworden. Und hatte da auf einmal das erste Mal so eine Begegnung mit der orthodoxen Kirche, mit diesen Votivwänden, mit diesen großen Bildern, diesen ikonischen Bildern, wo die Frauen und Männer da standen und diese gregorianischen Sänge machten. Und immer wenn Silvestrov läuft bei mir im Auto oder zu Hause, sitze ich eigentlich vor dieser Kirche im Schnee. Und das ist so ein Zwischenraum von Leben, der, das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint, der aber irgendwie manchmal hilft, kurz mal das eine zu beenden und das andere beginnen zu lassen. Und das macht Silvestrov immer mit mir.
Über einen Zwischenraum von Leben haben Sie ja gerade auch schon gesprochen. Also der Riss damals eben nach der Wende, als Sie ja sich mit Ihren Eltern, glaube ich, man kann schon sagen, zerstritten haben und mit Emphase ausgezogen sind und in dieser Zeit dann eben Uwe Jonsson entdeckt haben. Können Sie noch mal beschreiben? Also Sie sind, ich glaube, in ein Zimmer in einem ehemaligen Forsthaus gezogen in Neustrelitz.
Ja, also wirklich, ich glaube, das nächste Dorf war 1,5 Kilometer weg. Neustrelitz waren so 10 Kilometer und das war so ein Forsthaus. Da wohnte ein Schauspieler-Ehepaar vom Landestheater drin und ja, ich musste irgendwas finden, weil die Eltern und ich den Eindruck hatten, es ist besser, wenn ich erstmal eine Weile da nicht weiter rummotze und rumprolle. Und fand dann über zwei Wege durchs Theater schon eben bei diesem Schauspieler-Ehepaar eben eine kleine Wohnung. 1,5 Zimmer mit so einer Küche, Toilette auf dem Hof, richtig mecklenburgisch. Und fing an, in der Zeit zu lesen. Das war eigentlich der Schlüssel, der entscheidende Moment. Das war eigentlich die persönliche Wende, dass Literatur in mein Leben kam. Bis dahin gab es nur Musik und Party und Sport ganz viel. Und durch die Theaterleute, wo ich gerade anfing nach dem Abitur, merkte ich, okay, Lesen ist vielleicht doch wichtig. Und die lasen eben nicht nur den Spiegel, der als neues Magazin plötzlich zu kaufen war, oder die Zeitung, sondern die lasen auch sogenannte Literatur- und Theatertexte. Und da ich so neugierig war und mich das alles so faszinierte, war ich auch empfänglich für diese, ja gerade am Anfang auch echt sperrige Sprache von Uwe Jonsson. Mir war auf einmal mein Leib- und Magendichter Hans Faller da, den wir ja da in der Feldberger Ecke so gut kennen, weil der da sich versteckt hat während des Krieges, erschien dem mir auf einmal fast zu einfach. Weil Uwe Jonsson passte mehr zu diesen Theaterleuten und trotzdem erzählte er eine Story. Es war wie auch eine nachgestellte Erläuterung, was dieses deutsch-deutsche Thema war. Ich kannte nur die Perspektive von zu Hause, von der Schule in der DDR.
Es war ein SED-Haushalt. Ihr Vater war stellvertretender Bürgermeister und Sie haben ja schon oft auch die Geschichte erzählt, dass er für die Stasi gearbeitet
hat. Genau. Und ich habe eben im Frühjahr 89, da war so ein Pfingsttreffen der FDJ oder so, war ich eben als Sportler eingeladen. Da habe ich das erste Mal leibhaftig vor dieser Mauer gestanden am Brandenburger Tor. Also es war alles für mich immer auch mehr ein Thema, was virtuell war als reell. Und durch diesen Uwe Jonsson, gerade dann hinten im dritten und vierten Band, wo diese ganze Geschichte nach dem Krieg erzählt wird, das deckte sich eben in den Erfahrungen, wieder dieser Wahrheitsmoment. Ja, so sehen diese Zäune aus in diesen Kasernenstädten. Dann merkst du auf einmal, ach so, es ist gar nicht normal, dass die hier sind als Teenager, sondern ach, die kamen, weil. Also so, das brachte dieses Buch. Und das war ganz gut, als ich dann in Moskau war. Ich konnte anders darauf gucken, als ich es ohne dieses Buch drauf geguckt hätte. Weil ich es so gar nicht verstanden habe, weil man als Teenager sich ja mit echt anderen Sachen befasst. Und deswegen ist er so haften geblieben. Und dann war er auch irgendwann weg. Aber er kam immer wieder und er wurde, so wie das auch mit Fußballclubs ist oder mit Bands, das ist so jemand, der sich so von alleine einrichtet. Oder mit Motorhead, der dann sagt, ich bleibe. Ich sitze hier in deinem Lebenszug hinten und rauche eine Zigarette nach der anderen und warte auf dich, mein Freund. Ich werde hier nicht mehr weggehen.
Und haben Sie denn das Gefühl, Sie haben ihn jetzt auch wirklich mal getroffen? Im Zug?
Also im Zug selber nicht. Das Bild hat sich jetzt reingemogelt, aber ich hätte ihn gerne getroffen, tatsächlich.
Was hätten Sie ihn gefragt?
Wie geht's? Also ich hätte ganz fußgängerisch angefangen. Ich hätte in aller Ruhe versucht, in so eine Situation zu kommen, ins Klönen. Das können Mecklenburger untereinander sehr gut. Da löst sich irgendwann alle Formen auf und man trinkt einfach ein Schnäpschen und fängt an zu klönen.
Glauben Sie, das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Faszination, Ihrer Faszination für Junseon, dass Sie einfach diese Herkunft auch teilen?
Ja, also das wäre jetzt total kokett zu sagen, nein, ach Quatsch, das war damals vor allem auch wirklich schlagend, dass da auf einmal das Wort Neustrelitz in so einem dicken Buch steht. Das ist ja die Stadt, in der ich auf die Welt kam, wo ich mein Abitur gemacht habe, oder Fürstenberg an der Havel, die erste Stadt auf dem brandenburgischen Gebiet, wo wir heute mal umsteigen. Und wie du dann nach und nach Güstrow, natürlich die Barlachstadt, Rostock, das sind ja alles Orte, Heimatorte. Und bis ich dann irgendwann verstanden habe, wo die Story wirklich spielt, also so in der Güstrower Ecke Richtung Nordwestmecklenburg. Und das hat natürlich damals total gehuckt. Das ist die Welt aus meiner Mutter, Wendischburg, die Schleuse, da kommt meine Mutter her. Und das ist schon seltsam, dass es dann auf der anderen Seite in New York spielt. Also wirklich die große, krasse Stadt mit den Wolkenkratzern damals. Also immer aus der Perspektive des 19-Jährigen. Das ist die Stadt, wo die ganzen Punker ja wohl angeblich herkommen, Patti Smith und so.
Waren Sie in New York eigentlich schon?
Ja, 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 ja.
Und dann auch auf Uwe Jonsons, also auf den Jahrestag?
Das ergab sich damals einfach nicht. Das wäre sehr ausführlich. Riverside Drive bin ich einmal lang gefahren, als wir damals da waren, aber die Zeit konnte ich mir nicht nehmen, dazu verweilen. Das werden wir jetzt beim nächsten Mal machen.
Die Reise geht jetzt schon musikalisch weiter hier mit Víkingur Ólafsson, Etüde Nummer 6 von Philipp Glass.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte mit Charlie Hübner und Víkingur Ólafsson. Und ich finde, dass Philipp Glass und Ólafsson, muss man ja fairerweise zusammen nennen, hier mit ganz wenig unglaublich viel erzählen.
Ja, das ist fantastisch. Also Ólafsson ist ja wirklich ein auffälliger Pianist, weil der technisch brillant ist und trotzdem in dieser hohen Geschwindigkeit, in der er oft spielt, auch Bach und so. Die Töne, also das, was sozusagen das Klangideal von Motörhead war, ja, in all dem Lärm, den die machen, müssen die Töne erkennbar bleiben. Und das macht er auch. Ich kriege jeden einzelnen Ton mit. Trotzdem mit dieser Perlenkette, es hat ja immer was Perliges, wie er spielt. Und Philipp Glass, das ist ja fast meditativ immer, wie er die Stücke anlegt. Und dadurch ist es ja sofort eine Wellenbewegung, die durch einen durchging, wenn man es hört. Und in so einer Brillanz, das ist absolut erhebend, ist mutmachend. Ein tolles Sinnbild fürs Leben, finde ich.
Ist das dann auch das Ziel des Schauspielers, sage ich jetzt mal ganz gezielt, Charlie Hübner mit möglichst wenig, möglichst viel zu erzählen?
Kommt immer auf die Rolle an. Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Rollen, wo ich das Gefühl habe, die müssen aufwendig geführt werden. Die müssen unlesbar sein in der Aufwendigkeit. Oder in den Begegnungen mit Frank Castorf ist das immer so, dass man weiß immer, wo es beginnt, man weiß, wo es endet, man weiß, wo der Peak oder die Senke ist. Aber was dazwischen passiert, es muss in die Verwirrung, weil das ist der Spaß. Und dann gibt es Abende, die müssen ganz doll lesbar sein, wie Goldene Handschuhe, wo du sagst, es ist so eine furchtbar krude Geschichte.
Die Geschichte von dem Frauenmörder.
Von Fritz Honka, die Geschichte hier. Da sind wir in der Verantwortung gegenüber der Opfer und auch dieses Täterbildes, dass du in all diesem Grand Guignol, was Studio Braun aufziehen, aber dass die Figur ganz klar und minimalistisch geführt wird, damit es da eine Eindeutigkeit gibt. Also das ist wirklich immer unterschiedlich. Und das ist auch, das liebe ich an dem Beruf.
Und wie ist es dann, wenn Sie die Seite wechseln? Also Regie führen wir jetzt zum ersten Mal bei einem Spielfilm. Also Sophia, der Tod und ich, ist ja letztes Jahr ins Kino gekommen. Eine ziemlich absurde Geschichte mit dem Tod auf dem Beifahrersitz, im wahrsten Sinne des Wortes, von T.S. Ullmann. Also der Roman ist ja schon ein paar Jahre vorher erschienen. Wie haben Sie es da machen wollen?
Also da war, es war für mich immer wichtig, dass der Film muss sozusagen in die Aura von T.S. Ullmann rein. Also T.S. ist eben ein Rockmusiker, ein Punkrockmusiker und immer aus der Hüfte heraus werden die Sachen im Raum behauptet. Und so wollte ich auch den Film erzählen. So ist er auch geworden. Da ist das ganz toll, dass es Schauspieler wie Marc Hosemann gibt, die dann so einen Tod so spielen, mit all dieser Sinnlichkeit und Lustigkeit, aber auch mit dieser schauspielerischen Strenge. Und ich eben jetzt nicht sage, guck mal, ich muss mein schauspielerisches Ego euch jetzt auch noch überpfropfen. Das interessiert mich nur länger. Also ich bin eher neugierig, so wie ich das bei Jürgen Gosch erleben durfte am Theater, dass das, was da ist, die Basis dessen ist, wo die Reise hingeht.
Ist ein großer Reiz auch, sich auf so groteske Weise mit dem Tod auseinandersetzen zu können?
Das ist einfach total lustig, weil mein Tod bleibt.
Weil es ist ja eigentlich nicht wirklich lustig. Also.
Naja, kommt drauf. Also es ist es bleibt unfassbar. Also alles, was vor dem Todesmoment und vor der Trauer stattfindet, kann auch sehr lustig sein. So. Und ich finde den Tod, also wir dürfen ihn nicht zu ernst nehmen, weil er ist eh da. Also wenn wir den Tod so ernst nehmen, wie wir das tun und spätestens seit der Spätromantik auch uns da manchmal drin wohlfühlen in all unserer Kunst, das ist der einzige harte Fakt, mit dem wir von vornherein einen klaren Pakt haben. Und deswegen macht es ja Spaß, auch ihn in Frage zu stellen und ihn ein bisschen vorzuführen. Zumindest für 90 Minuten.
Haben Sie selber so ein entspanntes Verhältnis zur Endlichkeit des Daseins?
Naja, also im Moment bis jetzt ja. Das kann ich so sagen. Also es ist nicht gesagt, dass ich dann mit Mitte 60 auf einmal, wenn ich so weit überhaupt komme, dann doch auf einmal in Panik verfalle. Keine Ahnung.
Musikalisch machen wir jetzt einen Cut, würde ich schlichtweg vorschlagen. Und kommen jetzt zur Musik von Arvo Pärt. Fratres haben Sie sich gewünscht. Mhm. Da müssen Sie noch ein bisschen was dazu erzählen, bitte.
Fratres ist für mich dieses Duett der beiden Elemente. Und da lässt sich wahnsinnig viel reininterpretieren. Also Brüder sind es ja, Fratres. Und für die heutige Sendung, da treffen sich also die beiden deutschen Staaten, die für Uwe Johnson ein Riesenthema waren. Es geht aber eben auch um Leben und Tod. Es geht um Deutungshoheit, es geht um Unfreiheit und Freiheit. Also dieses Aufbrausen gegen diese Strenge. Arvo Pärt selber ist ja in Estland geboren, aber zu Sowjetzeiten und war ja ein sowjetischer Komponist, der es dann sehr schwer hatte mit dem System. Und Fratres ist eben für mich so ein Kernwerk von ihm. Man kann das bis auf Kain und Abel runtergehen. Also der Brudermord.
Wir hören jetzt Nils Mönkemeyer und die Bamberger Symphoniker unter Markus Poschner. Hier haben wir uns leise rausgeschlichen. Fratres von Avo Perth, auch das ein Wunsch von Charlie Hübner. Sie haben ja gerade schon sehr eindrücklich auch geschildert, was in dieser Musik passiert. Also der Kampf der Brüder gegeneinander. Wenn wir jetzt an dieser Stelle noch einmal auf Ihren großen Helden, in Anführungszeichen wohlgemerkt Uwe Jonsson, zurückkommen. Was haben Sie bei der Lektüre von ihm gelernt über Grenzen?
Also ich mit meiner ganzen Biografie, mit diesen ersten 16, 17 Jahren in der DDR und dann der Untergang der DDR, das Auflösung der Grenze, der innerdeutschen Grenze, sind immer ein Riss. Also es ist immer eine Markierung von Trennung. In dem Fall ging es daher um krasse Ideologien, also die westliche kapitalistische Welt, die drei Alliierten, Frankreich, Großbritannien, Amerika, haben das nationalsozialistische Deutschland vom Krieg befreit durch Kriegsaktion und der Osten durch die Sowjetarmee. Und da wurden dann aber sofort so eine ideologische Grenze aufgezogen, die sich ja dann echt krass versinnbildlicht und dann auch wirklich materialisiert hatte. Und bei Uwe Jonsson ist es eben, dass der das als ganz junger Schüler und Student anmerken wollte und sagte, naja, warum sollen wir denn jetzt zum Beispiel diese Anekdote, dass die DDR-Regierung mit sowjetischem Auftrag wollte, dass man die jungen Menschen der evangelischen Kirche, die Protestanten, diffamiert. Dass man also wirklich schafft, die Kirche zu liquidieren auf deutschem Boden. Uwe Jonsson hat dann in irgendeiner Konferenz eben gesagt, ja, aber Moment mal Leute, also das hat doch gar nicht so stattgefunden. Und das wäre ja auch, und jetzt finde ich, da zeigt sich so ein erster Moment, wenn die Erzählung stimmt, sagt ein 19-jähriger Mann, ist ja dann auch ein mehrfacher Bruch der Verfassung der DDR. Und zählt das dann auch auf. Und das finde ich, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche in dem Alter, also ich kannte ungefähr 60 Heavy Metal und Punkbands. Ich wusste, welche Mädchen mich interessieren und ich wusste auch, was ich alles nicht werden will in meinem Leben. Aber ich kannte weder die Verfassung der DDR, obwohl ich da geboren wurde, noch kannte ich die Verfassung der BRD. So, und damit hat er sich echt mit der Uni angelegt. Dann wurde die ganze Aktion aber in der DDR abgeblasen und er wurde erst exmatrikuliert, dann wurde die Exmatrikulation annulliert und im Sinne von hat gar nicht stattgefunden. Und das hat ihn so irritiert, so ein Verhalten, dass er gesagt hat, dann muss ich jetzt anfangen zu schreiben. Und in all diese Aktionen rein begann auf einmal diese Grenzwerdung. Und da ist in mir hängen geblieben, das war ja die Frage, was sind Grenzen? Ich finde Grenzen erstmal immer blöd. Also psychologisch, als Teenager fand ich es doof, als Künstler finde ich es doof. Durch die Bewegung nach außen in einen Freiraum rein, lernt man sozusagen immer einen Kern einer Sache kennen. Um dann zu sagen, ah, okay, das ist dafür sowieso nicht relevant. Und es ist aber irgendwie in unserer Seele und in unseren Körpern offenbar drinne, da rede ich mich jetzt auch wirklich öffentlich ran, dass man dieses Wechselspiel offenbar immer wieder braucht zwischen total loslassen, um was rauszufinden, Progression, um dann zu sagen, im konservativen Akt, das muss erhalten bleiben und da setzen wir jetzt mal eine Grenze oder eine Brandmauer oder rote Linien oder welche Begriffe wir da in unserer heutigen Gesellschaft alle für einsetzen. Und das hat dieser Herr Jonsson alles mit mir gemacht.
Wir leben ja in einer Zeit, wo man sich fragen muss, ob es bald wieder mehr oder dichtere Grenzen gibt, wo, um den Begriff jetzt mal aufzunehmen, rote Linien teilweise überschritten werden, zumindest rhetorisch. Wir sind in einem Superwahljahr. Die Europawahl liegt jetzt hinter uns mit der eigentlich erwarteten Verschiebung. Die Landtagswahlen, insbesondere ja auch im Osten Deutschlands, liegen noch vor uns. Da hat man ja auch schon lange jetzt ja Befürchtungen, würde ich jetzt vielleicht an dieser Stelle mal sagen, oder hat auch Trends gesehen. Wie bewegen Sie sich in so einem Feld als Künstler?
Ja, ich begreife ja den Künstlerberuf, auch vor allem die Schauspieler, aber auch eben den Journalistenberuf. Wir sind ja so die vierte und fünfte Kraft in der Gesellschaft eigentlich. Wenn man eine Gesellschaft so gesund aufstellt mit Legislative, Exekutive, Judikative, dann sind wir die am Spielfeldrand, die sich einmischen dürfen, die aber auch die Aufgabe haben zu berichten, was erstmal so wie fast Chronisten, und deswegen ist Jonsson auch so wichtig für mich, weil er das Chronistendasein, also den journalistischen Aspekt genauso verbindet wie den Interpretationsmoment, wie den bekloppten Moment. Also das, was wir Künstler, wir Schauspieler, wir Musiker, wir können ja dann einfach Fakten nehmen und die in absurde, in surreale Momente stellen, ins Irrationale verdrehen, uns drüber lustig machen, die Tragödie vertiefen, das Komödie überspitzen. Das ist auch unser Job, damit wir wie so eine Spiegelfunktion für die Leute haben. Ein guter Stand-up am Abend um 19:30 Uhr ist einfach für viele Leute, ich kann einfach über den ganzen Kram auch mal lachen. So. Und in so einer Zeit wie dieser, wo sozusagen eine politische Zeit sich scheinbar sozusagen wie eine Erfrischung braucht und eine andere sich wieder zeigt, das ist ja alles mit Ansage. Die Enttäuschung, die Wut, das ist auch nicht alles erst in den letzten 2 Jahren entstanden. Das findet seit 10 Jahren statt, seit 15 Jahren eigentlich. Ich würde sogar sagen, seit der Finanzkrise 2008 gibt es eine Unruhe. Und wenn Empfindungen entstehen von Bevormundung oder Alleingelassensein oder auch jetzt einfach eine Wut sich nicht mehr zurückhalten lässt, das sage ich in aller Sachlichkeit und Neutralität, dann verändert sich eine Gesellschaft. Das haben wir 89 erleben dürfen in Deutschland. Das haben wir 2001 erlebt, nachdem das World Trade Center angegriffen wurde und damit die ganze westliche Hemisphäre attackiert wurde. Und das hat ja Folge nach sich gebracht. Das ist ja irre, wo man als Bürger oder als Charlie Hübner da rumsteht und sich man immer erschlagen ist von dieser Wucht. Und jetzt findet ja auch eine Wucht statt, aber sie findet ja nicht von heute auf morgen statt, sondern das ist eben ein Prozess. Und dafür ist Uwe Johnson in seinem 90. Lebensjahr, wenn er nicht vor 40 Jahren verstorben wäre, er hat sich in seiner Arbeit diese Mühe machen wollen, diesen Fluss der Zeit, der unser beider Biografien ja auch total trägt, sichtbar zu machen, indem er die Geschichte von der Familie Crespa über 3 Jahrzehnte führt, eigentlich fast 4.
Trotzdem jetzt nochmal nachgefragt. Ja. Also damals nach 9-11 haben Sie ja für 5 Jahre das Theaterspielen eingestellt, weil Sie als Person, als Künstler erschüttert waren. Diesen einen Erschütterungsmoment haben wir ja jetzt nicht und trotzdem sagen Sie ja, wir sind wieder in so einem Umbruchsmoment. Ziehen Sie daraus auch irgendwelche Konsequenzen für sich, also eine Veränderung der Arbeit oder eine andere Schwerpunktsetzung oder Ähnliches?
Ich beobachte gerade, dass ich irgendwie näher ran will an die Themen. Also im Gegensatz zu damals, wo ich auch viel jünger war und das ganze Tun bis dahin grundsätzlich in Frage stellen musste, um überhaupt diesen Beruf als Beruf auch neu zu begreifen, ist es jetzt mit dem höheren Lebensalter eher so, dass ich merke, dass der Körper und die Seele eigentlich sich da reinbewegen wollen in eine Auseinandersetzung, aber nicht nur Streit oder Händel suchend oder sich auf die Schulter klopfen, sondern wirklich das im Johnsonschen Sinne, deswegen habe ich das gerade schon aufgemacht, eher gucken will, wo sind diese Stellen, wo sich so eine große Bewegung eigentlich in Gang setzt. Also wenn man mal in Bad Schandau war, an der Elbe unten, an der tschechischen Grenze, da fließen ja ganz viele kleine Flüsse rein. Ich habe mir die Mühe gemacht vor 20 Jahren, dass ich mal den Flüssen entgegengegangen bin, wo die herkommen. Und da gibt es einen ganz kleinen Fluss, der sieht so aus wie so hier in Hamburg, so ein Flottbäckerinnensaal. Und der wird zur Elbe, die dann am Ende 16 Kilometer breit ist in Cuxhaven. Und das ist für mich im Moment das Gefühl, dass ich da gucken möchte. Also eher im splitterhaften, fragmentarischen, eher so ein Sammelsurium schaffen von, wo sind die Momente, wo eine Gesellschaft in Unruhe ist, wo habe ich Lust, mich zu äußern. Und das erfüllt mich dann auch. Da habe ich eine Freude dran. Thank you.
Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker mit dem zweiten Satz aus der 10. Symphonie von Schostakowitsch. Auch das natürlich ein Wunsch von Charlie Hübner. Ich habe mich gefragt, ob das alles auch irgendwie zusammenhängt. Dieser Wunsch und dass Sie jetzt im kommenden Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, am Theater in Magdeburg Krieg und Frieden von Tolstoi inszenieren werden.
Ja, haben Sie richtig gelesen. Die haben mich gefragt, ob ich da was inszenieren möchte. Und es sind, man kennt sich ja in der Szene und dann guckt man immer, was macht man denn da so? Was erzählst du in Magdeburg? In der ganzen Suche sind wir irgendwann bei Krieg und Frieden gelandet, weil Roland Schimmelpfennig, das ist ja ein Autor, den ich auch sehr, sehr lange kenne, hat da mal eine Bearbeitung gemacht. Und
er hat ja auch die ganzen neuen Texte geschrieben für Anthropolis, genau. Also die antiken Serie am Schauspielhaus, die da mit gigantischem Erfolg läuft.
Genau. Und dann habe ich Roland gefragt, ob das noch zu haben ist. Und dann sagt er, ja, schon, ist ja super. Krieg und Frieden ist so drin in unserer Gesellschaft gerade, durch den Krieg, den wir in der Ukraine erleben oder beobachten, und von uns aus gesehen hier. Was in Israel passiert, ist ja eine ganz klare Krieg- und Friedenssituation. Und in Sudan das Gleiche. Und Magdeburg ist eben eine Stadt, die lag an der Westgrenze der DDR. Es war eine Stahlstadt, es war früher eine Philosophenstadt, es war die Lutherstadt. Es ist eine Stadt, die viele innere Risse hat, viele innere Grenzen aufreißen musste, viele Neuanfänge machen musste. Und dadurch dachte ich, das ist ein Thema, was in die Stadt gehört. Das ist eben immer dieses Spiel zwischen vorwärts und rückwärts. Irgendwie hat das was dann immer mit mir zu tun. Keine Ahnung.
Das ist schon interessant, ne? Also das Uwe Jonsson-Buch ist natürlich ein Buch über Uwe Jonsson, aber es erzählt auch wahnsinnig viel über Charlie Hübner. Sie haben ja auch über Metal schon geschrieben, also über Motorhead, Hamlet, diesen Soloabend, den wir dann in der nächsten Saison auch im Hamburger Schauspielhaus werden sehen können, über den wir jetzt gar nicht mehr werden sprechen können, weil die Zeit einfach vorbei ist, ist ja auch eine Suche nach dem Kern, was macht Spiel, was macht Menschsein aus. Insofern versuchen Sie ja in gewisser Weise Uwe Jonsson so ein bisschen zu folgen, dass Sie auch an Ihrem eigenen Leben entlang zurückblickend Dinge weiter spinnen und versuchen verstehen zu wollen, oder?
Also letzteres auf jeden Fall, dass das dann immer an der eigenen Biografie passiert, das ist mir immer peinlich. Das ist wie, das passiert so automatisch, weil diesen narzisstischen Trieb gibt's gar nicht, sondern du merkst dann nur, irgendwann fragst du dich selber, wenn du über so einem Text sitzt, den du eigentlich zu Ehren von, auch um auf ihn wieder hinzuweisen, verfassen möchtest, wie kam der in dein Leben? Und dann merkst du, okay, das war ja tatsächlich eine dramatische Situation. Da war ja richtig was los. Und da ist der. Und so kommen dann diese biografischen Momente da immer mit rein. Und ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, Uwe Jonsson literaturwissenschaftlich zu ergründen. Dafür habe ich nicht die Zeit und auch nicht das Know-how. Aber bei dem Hamlet, und das trifft eben auch den Jonsson-Moment oder auch Motorhead und all diese Dinge, die jetzt so passiert sind in den letzten Jahren, ist schon, dass mich im Moment eher umtreibt, dass diese Verabredung, die wir als Gesellschaft mit uns als Künstlern haben, die finde ich nicht so gut, weil das zu verabredet ist. Es ist dann eigentlich auch nur noch ein Ritual, um sich gegenseitig, also wir werden betrachtet beim Kunstausüben, dann gibt es eine Einschätzung vom Publikum, eine Einschätzung der KritikerInnen und dann haben wir alle wieder eine tolle Runde gedreht und drehen wir eine neue Runde. Ich würde eher immer jetzt für die Risse raten.
Eher verstörende Kunstwerke oder was heißt das?
Nee, es muss gar nicht verstörend sein, sondern eher im argumentativen Sinne und in Kommunikation kommen miteinander. Also, dass wenn wir was machen, dass das unten wirklich emotionalisiert. Zu Jubel hin, zu Wut hin, zu Unsicherheit hin, zu was herausfinden können, dass das eher einen umtreibt, als dass wir es perfekt machen. Dass der Theaterraum zum Diskursraum wird, das finde ich gut. Dass das Kinoraum zum Diskursraum wird, dass der Fernsehsessel zum Diskurssessel wird, das finde ich super. Und dafür sind, glaube ich, sind wir eigentlich da.
Wir könnten jetzt eigentlich noch lange weiterreden oder ich würde auch noch gerne lange weiterreden. Allein die Zeit ist vorbei. Charlie Hübner, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke.
Wenn du wüsstest, was ich weiß, das Buch über Ove Jonsson erscheint im Surkamp Verlag. Am 20. Juli jährt sich der Geburtstag von Jonsson zum 90. Mal. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie weiterhin wie bisher, so schreiben Sie das in dem Buch, in der Lakonie von Ove Jonsson Schutz finden, wenn die Wirklichkeit, wie ja im Moment leider so oft, unfassbar ist. Danke.
Ja, danke für die Einladung.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.